Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zur Bibelstunde heute Nachmittag und freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich muss sagen, der Anblick ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für die gemeinsame Zeit jetzt. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Und danke, dass das stimmt, was gerade gesungen wurde, dass du Worte des Lebens hast. Und wir bitten dich jetzt einfach darum, dass du in unser Leben sprichst. Wir brauchen das, dass du uns immer wieder ja, deine Lebensworte auch ins Herz sprichst und dass wir deine Perspektive bekommen auf unser Leben, auf das, was gerade passiert. Danke, dass du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns offen machst für dich und für dein Reden und dass du zu jedem jetzt ganz persönlich sprichst. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht. Also ich werde manchmal Sie und manchmal Du oder Ihr sagen, weil zu manchen sage ich Du und zu manchen sage ich Sie. Und ich habe mir das im Vorfeld überlegt und jetzt wird es einfach ein Mix. Aber ich spreche euch alle trotzdem an, aber ich komme da einfach ein bisschen durcheinander. Genau, ich weiß nicht, wie du heute Nachmittag hier sitzt. Ich finde, es sind schon gerade sehr spannende Zeiten, in denen wir leben. Es ist ziemlich viel im Umbruch. Und vor ein paar Wochen habe ich ein Bild entdeckt im Internet, da habe ich mal Bilder gesucht. Und dann habe ich gedacht, das hat mich sehr angesprochen, weil das hat irgendwie so zum Ausdruck gebracht, was ich gerade auch empfinde. Die Welt ist irgendwie im Umbruch. Und gefühlt ist vieles nicht mehr so, wie es mal vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten noch war. Wenn man die Nachrichten anschaut, was in Amerika läuft, was in Wien war, in Nizza, was insgesamt gerade mit Corona passiert, ziemlich viel ist irgendwie verdreht. Wenn ich in mein kleines Leben schaue, geht mir das auch so, dass ich denke, durch die ganzen Veränderungen und Umstände hat sich auch vieles in meinem Alltag verändert. Früher hatte man einen Kalender und hat geplant und ist davon ausgegangen, das wird schon so stattfinden. Und jetzt wird einem bewusst, dass man eigentlich gar nicht weiß, was in den nächsten Stunden oder was morgen sein wird. Vieles hat sich verändert. Und mir gefällt das Bild, weil da ist nicht nur die Weltkugel, die so verdreht ist, sondern das sind auch Hände, die die Weltkugel halten. Und es ist was, was mich gerade immer wieder tröstet und mir auch Mut macht, in allen Veränderungen, in allen Umbrüchen und auch in allen Ungewissheiten, in denen man nicht weiß, was kommen wird und was passieren wird, dass unsere Welt gehalten ist und dass Gott die Kontrolle nicht verliert, auch wenn es manchmal ziemlich chaotisch aussieht. Und darum soll es heute auch gehen. Es ist ja nicht nur heute so, dass die Zeiten ein bisschen chaotisch und durcheinander sind. Auch David hat solche Zeiten schon gekannt. Und im Psalm 31 geht es auch darum, dass er sich das immer wieder neu bewusst gemacht hat, auch wenn die Umstände schwierig und chaotisch sind, hält Gott doch die Welt in seinen Händen. Und ich lade euch jetzt einfach ein, dass wir ein paar Verse von Psalm 31 gemeinsam beten. Bei dir, Herr, suche ich Schutz. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Du bist ein gerechter Gott. Darum hilf mir und rette mich. Höre mein Gebet und komm mir schnell zu Hilfe. Bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen. Du wirst mich aus der Schlinge ziehen, die meine Feinde mir heimlich gelegt haben. Ja, du bist meine einzige Zuflucht. In deine Hände lege ich mein Leben, denn du wirst mich erlösen, Herr, du treuer Gott. Amen. Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist der Ort, an den wir immer fliehen können, zu dem wir immer kommen können. Und Gott ist derjenige, der sich nicht ändert, der treu ist. Und da gibt es jetzt auch noch mal ein Lied und das lasse ich jetzt auch noch mal laufen. Das ist auch gleichzeitig ein Gebet. Als ich mir überlegt habe, was für ein Thema für heute Nachmittag dran ist, habe ich gedacht, ich möchte euch einfach gern mit reinnehmen, was mich gerade beschäftigt und was mich begleitet. Und deswegen ist die Einführung auch ein bisschen länger. Ihr werdet es dann merken. Ich hoffe trotzdem, dass man folgen kann. Ist eigentlich nur ein Wort. das mich gerade beschäftigt, und das Wort heißt Vertrauen. Wir haben ja ein 70er-Training, die Wochenendbibelschule, und da war im Oktober das erste Wochenende und das heißt Bibel und Vertrauen. Und die Abendbibelschule gerade heißt Riskiervertrauen, da geht es um das Leben von Abraham. Und nicht nur in der Bibelschule bewegt mich gerade das Thema, geht es mit mir mit, sondern einfach auch, wie gesagt, in den ganzen Umbrüchen, in denen wir stehen. Was heißt es eigentlich, Gott zu vertrauen, wenn die Dinge auch ganz anders sind, wie wir es uns vorgestellt haben? Und ich habe mir da verschiedene Fragen gestellt, und in die Fragen möchte ich euch gern mit reinnehmen, und danach schauen wir auch noch einen konkreten Bibeltext an. Ich habe mich gefragt, wie geht es mir eigentlich mit dem Thema Vertrauen? Als ich eine Antwort für mich hatte, die werde ich euch auch gleich sagen, habe ich mir eine zweite Frage gestellt. Was bedeutet eigentlich Vertrauen? Was steckt eigentlich in diesem Wort drin? Und die dritte Frage war, wo taucht das Wort in der Bibel auf? Und wie gesagt, diese Fragen möchte ich jetzt gerne mit euch anschauen, und dann steigen wir noch in den Bibeltext ein. Die erste Frage, wie geht's mir, wie geht's dir, wie geht's Ihnen mit dem Thema Vertrauen? Kann jeder jetzt nur ganz persönlich für sich beantworten. Ist eine kleine Umfrage interessant, aber das mache ich jetzt nicht. Ich erzähle einfach, wie es mir mit dem Thema Vertrauen geht. Ich habe lange Zeit gedacht, Vertrauen ist eigentlich gar kein großes Thema für mich. Ich habe mich immer als ein Mensch eingeschätzt, dem es nicht schwerfällt zu vertrauen. Bis ich eines Tages eines Besseren belehrt wurde, das ist schon eine Weile her. Es war 2007, da wir mit einer kleinen Gruppe von hier, waren wir eine Woche auf dem Tauernhof, haben Hans-Peter Reuer besucht und hatten so einen Mix aus Bibelschulprogramm und auch verschiedenen erlebnispädagogischen Aktionen. Und eines Morgens stand eine Klettertour an, wir haben uns auf den Weg gemacht, ich war davor noch nie klettern, ich habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht, habe mich einfach auf den Tag gefreut. Und wir kamen zu dem verabredeten Treffpunkt, und dann hat uns der Hans-Peter Reuer die Gurte gegeben, hat uns das alles erklärt, ihr werdet gesichert, dann geht es erstmal ein Stück runter und dann müsst ihr wieder hochklettern. Ich habe das gehört, habe gedacht, kein Problem für mich. Bis einer nach dem anderen da den Felsen runterging und plötzlich war niemand mehr da außer mir. Und da wurde es mir irgendwie anders. Und irgendjemand hat eine Bilderserie gemacht, ich weiß nicht warum, aber ich habe die Bilder eigentlich gedacht, dann zeige ich es Ihnen ein bisschen anschaulicher, kann man sich es besser vorstellen, das sind jetzt keine gestellten Bilder. Er hat mich da angeseilt und hat gesagt, so, jetzt wirst du als Nächste runtergelassen, ich drehe mich um, und ich habe gemerkt, ich komme da nicht runter. Ich habe mich krampfhaft an dem Seil festgehalten und habe gedacht, ich kann das nicht loslassen. Wenn ich das Seil loslasse, ich war ja nur hier an meinem Bauchgurt gesichert, ich hatte eigentlich gar keinen Halt mehr, das geht nicht. Und dann ging die Diskussion hin und her, der Hans-Peter Reuer hat gesagt, jetzt lass das Seil los und geh runter, dir kann gar nichts passieren, vertrau mir, sind alle lebendig angekommen, das wird bei dir auch klappen. Und ich, kann ich mir nicht vorstellen, also ich habe einfach Panik gekriegt und ich konnte das Seil nicht loslassen. Und er hat es nochmal probiert mit gut zureden und allem Möglichen, bis er dann mir auf die Finger geklopft hat und mich runtergedrückt hat und gesagt, du gehst jetzt da runter. Und dann bin ich runtergegangen, aber man kann schon sehen, ich habe immer noch das Seil hier krampfhaft festgehalten. Dann ging es noch ein bisschen weiter runter, ich habe mich getraut, das Seil loszulassen, aber dann habe ich den nächsten Felsen gegriffen, den ich greifen konnte. Ich habe versucht, Sicherheit zu finden. Als ich das mal eine Weile gemacht habe und gemerkt habe, ich kann mich wirklich loslassen, das Seil hält, ich knall da nicht unten auf den Boden, dann habe ich gemerkt, wie einfach das ist. Und es hat Spaß gemacht, da einfach so den Fels, man konnte da eigentlich runterrutschen und das war gar kein großes Problem, wie das die anderen vor mir erlebt haben. Aber das war ein Erlebnis, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, so einfach ist es mit dem Vertrauen, wenn jemand einem was sagt, das dann auch zu glauben und dann wirklich loszulassen, sich so fallen zu lassen, so einfach ist das gar nicht. Und in meinem Leben merke ich das auch. Mir fällt es gar nicht leicht, eigene Sicherheiten loszulassen und Gott zu vertrauen, dem, was er gesagt hat, wenn es manchmal so ganz anders aussieht. So ging es mir persönlich, geht es mir persönlich mit Vertrauen. Wie gesagt, ich habe mir nochmal eine Frage gestellt, was bedeutet Vertrauen eigentlich? Und ich finde es in der Bibel spannend, die Begriffe, die haben ja so eine große Bedeutungsvielfalt, da steckt so viel drin. Und ich möchte jetzt einfach mal die verschiedenen Begriffe, im Alten Testament haben sie auf Hebräisch, im Neuen Testament auf Griechisch, einfach mal die Begriffe anschauen, die in der Bibel für Vertrauen verwendet werden und was da drin steckt. Ist nur ein kleiner Teil davon, ist eigentlich noch viel mehr, aber ich finde es schon sehr faszinierend. Im Alten Testament steht für Vertrauen das Wort Aman. Ich habe einfach mal ein Bild dazu ausgesucht. Und dieses Bild, das steckt auch in dem Wort Aman drin. Ist nicht die Mutter, sondern die Amme, genau. Da haben wir das auch im deutschen Wort, klingt auch ein bisschen so wie Aman. Die Aufgabe der Amme ist es, ein Kind zu tragen, auf das Kind aufzupassen, sich um das Kind zu kümmern. Das Kind weiß, es wird von der Amme versorgt und es wird getragen. Es kann nichts tun, außer sich tragen zu lassen. Ein Kind kann nichts anderes dazu beitragen. Noch ein anderes Bild dabei, das ist nicht so ganz offensichtlich, aber da geht es auch ums Tragen. Und das steckt auch in dem Wort Aman drinne. Hier wird der obere Türpfosten getragen von den anderen beiden Türpfosten. Das steckt auch in dem Wort drin. Der Pfosten ist sicher. Die Tür kracht oder das Haus kracht nicht ein, weil der Pfosten getragen wird. Und das Erste, was euch vielleicht kam bei Aman, Amen, da verwenden wir das noch am häufigsten, ist auch die gleiche Wurzel. Wir kennen die Variante, so sei es, als Bekräftigung nach einem Gebet, als Zustimmung. Aber das bedeutet auch, ich vertraue dem, was ich gesagt habe. Ich vertraue dem, mit dem ich gesprochen habe, wenn ich Amen am Ende von einem Gebet sage. Wie gesagt, es steckt noch mehr drin. Einfach mal die drei Bilder. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, im Griechischen steht das Wort Pistis. Das kennen vielleicht manche von euch. Pistis bedeutet Glaube. Und das finde ich auch spannend, dass in der Bibel eigentlich Glaube und Vertrauen fast synonym gebraucht werden. Also wenn Glaube in der Bibel steht, kann man da eigentlich auch Vertrauen dazu sagen. Und das ist aber nicht nur wie bei uns im Deutschen, wir sagen, ja, ich vertraue oder ich glaube, dass Wetter morgen gut wird oder ich glaube, dass es, keine Ahnung, dass das Wetter schlecht wird. Wie auch immer, wir brauchen das auch für relativ banale Dinge. In der Bibel hängt es immer mit Beziehung zusammen. Ich glaube, ich vertraue einer Person oder einer Sache. Ich kann das nie losgelöst, sondern das hat immer einen Bezug, immer ein Gegenüber. Und wie gesagt, meistens ist in der Bibel Gott, ich vertraue ihm, ich glaube ihm. Ich bin mit ihm in Beziehung. Also ist ein ganz starkes Beziehungswort. Und wenn man es jetzt noch vom Deutschen her anschaut, ist ja der germanische Ursprung. Da heißt es, also wenn man Glauben, Vertrauen ableitet, Galaupian. Und da steckt drinne jemand die Treue geloben. Das, was man im zwischenmenschlichen Bereich das stärkste Treuegelöbnis, das man sich bei der Hochzeit, bei der Eheschließung abgibt, das steckt da dahinter. Ich möchte jemandem die Treue geloben, ich möchte treu sein und ich vertraue auch darauf, dass das Gegenüber treu ist. Also daran wird schon deutlich, in diesem Begriff Vertrauen steckt ganz viel drin. Und ich habe das mal versucht, meine eigene so eine Version zu schreiben. Was ist Vertrauen eigentlich? Was bedeutet Vertrauen? Ich habe das mal so für mich zusammengefasst. Ich lasse meine eigenen Absicherungen los. Ich lasse das Seil los und rechne damit, nicht, dass es mich in die Tiefe runterknallt, sondern dass ich gehalten werde. Und da kommt die Beziehung in das Spiel. Das Spannende ist, von wem werde ich denn gehalten? Ich rechne damit, dass ich von Gott gehalten und getragen werde, wie eine Amme das Kind trägt, wie der Türpfosten getragen wird. So rechne ich damit, dass Gott trägt, auch wenn menschlich gesehen vieles, manchmal sogar alles dagegen spricht. Die Version habe ich mal für mich gewählt. Ich lasse meine Absicherungen los und rechne damit, dass Gott mich hält und er mich trägt, auch wenn menschlich gesehen vieles dagegen spricht. Das bedeutet Vertrauen. Jetzt die spannende Frage, wo taucht denn das Wort in der Bibel zum ersten Mal auf? Ich wusste es auch nicht, ich habe nachgeschaut, aber vielleicht weiß es jemand von euch. Vielleicht, also wer eine Idee hat, kann sie einfach vielleicht mal laut sagen. Dann Genau, also ich habe es vorhin schon gesagt auch, dass das gerade unser Thema ist. Es taucht nicht ganz am Anfang bei Abraham auf, sondern zum ersten Mal taucht das Wort in der Bibel auf, im 1. Mose 15, Vers 6. Der ganz, ganz bekannte Vers: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und wie gesagt, mit dem, was ich gesagt habe, könnte man statt Glauben auch Vertrauen einsetzen. Abraham vertraute dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Bei Abraham taucht es ganz oft auf. Und Paulus schreibt noch einen interessanten Satz dazu. Er schreibt: Abraham ist ein Vater aller, die glauben. In Römer 4 führt er das ja ganz ausführlich aus, was das bedeutet. Abraham ist der Vater aller, die vertrauen. Und ich habe mich gefragt, das machen wir jetzt gerade auch in der Bibelschule, wie hat Abraham eigentlich vertraut? Wie sah sein Leben aus? Und ich habe mir überlegt, ob wir sein Leben einfach mal im Überblick anschauen. Das ist ja gerade auch in Zeit mit Gott dran. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist Vertrauen ein Thema, das geht nicht schnell. Und Vertrauen ist auch kein Thema, wo man sagen kann, das habe ich einmal kapiert, ich weiß, wie ich vertrauen kann und gut ist. Sondern Vertrauen ist ein Thema, das das ganze Leben durchzieht. Das ist auch bei Abraham so. Und deswegen möchte ich gerne nur den ersten Teil von Abrahams Leben jetzt noch anschauen mit euch. Einfach unter der Überschrift: Abraham, Vertrauen wagen, weil Gott trägt. Und es ist einfach ein Fortsetzungsthema. Ich werde es irgendwann mal fortsetzen, aber ich habe gedacht, ich möchte gerne mit dem ersten Teil anfangen. Und Abraham taucht ja zum ersten Mal auf in 1. Mose 11. Ich habe den Text hier vorne jetzt zum Mitlesen, aber wer eine Bibel dabei hat und gern selber mitlesen möchte, kann auch mit seiner Bibel gerne mitlesen. Das sind in 1. Mose 11, Vers 27 bis 32. Ich lese einfach mal den Text vor. Da steht: Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Harans Tochter, der Vater der Milka und der Jiska war. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. An der Stelle taucht Abram zum ersten Mal in der Bibel auf. Und so Stammbäume, finde ich, die sind immer relativ dicht. Das sind ja so Infos drin, die wichtig sind aus der Perspektive des Verfassers. Manche Sachen würden mich auch noch interessieren, die werden uns einfach nicht genannt. Mir hilft es manchmal, das ein bisschen bildlich darzustellen, damit ich den Text auch besser nachvollziehen kann. Wenn nämlich im ersten Buch Mose von einem Stammbaum berichtet wird, dann bedeutet es immer, dass was Neues anfängt. Ein neuer Start, ein neuer Anfang, und so ist es auch mit Abraham. Es hat aufgehört in Kapitel 11 mit dem Turmbau zu Babel. Die Menschheit rebelliert gegen Gott, Gott zerstreut die ganze Menschheit, sie können sich nicht mehr verständigen. Und jetzt geht's los mit einem Stammbaum und da wird deutlich, jetzt passiert etwas Neues. Und zwar passiert etwas Neues mit der Linie von Noah über Sem, Terach oder Tara, wird unterschiedlich ausgesprochen. Dann geht es weiter hier mit seinen Söhnen Abraham, Nahor und Haran. Und ich habe da einfach mal so Symbole dazu gemacht. Haran ist gestorben, der lebte schon gar nicht mehr. Abraham war verheiratet, erfahren wir in diesem Stammbaum, mit Sarah. Nahor war verheiratet mit Milka. Und Haran hatte noch die beiden Söhne, Milka und die Töchter, die Milka und die Jiska. Und wie gesagt, die eine Tochter hat den Bruder von Haran geheiratet. Das ist das, was wir erfahren. Und dann erfahren wir noch eine Besonderheit in dem Stammbaum. Ich mache das immer mit so einem Bombezeichen. Das bedeutet für mich, dass da Sprengstoff drin steckt. Es wird zweimal genannt, dass Sarah keine Kinder bekommen konnte und unfruchtbar war. Und da merkt man schon, das wird zweimal genannt, das ist ganz von besonderer Bedeutung. Wir kennen ja die Geschichte, wie es weiterging. Aber da wird schon deutlich, Vertrauen, auch wenn es menschlich gesehen völlig unmöglich ist. Wir erfahren danach auch noch, dass Abraham schon ziemlich alt war und Sarah ja auch. Die beiden können keine Kinder bekommen, das wird hier schon gesagt. Und dann erfahren wir auch noch was ganz Spannendes, das ist nicht so offensichtlich, aber wenn wir uns die Namen anschauen, Sarai, das kann man ableiten von dem babylonischen Mondgott Sin. Und Milka kommt von Königin. Abraham bedeutet, mein Vater ist erhaben. Und wenn man jetzt von den Namen ausgeht, also Königin, Sarai kann als Fürstin übersetzt werden oder wie gesagt auch als dem Mondgott Sin geweiht. Die waren eine wohlhabende Familie. Die hatten was zu sagen. Abraham, mein Vater ist erhaben, der hatte auch was zu sagen. Und die lebten. Wir haben heute nur noch die Ruinen oder die Überbleibsel, was nachgebaut wurde, in Ur in Chaldäa. Und in Josua 24, Vers 2 steht, oder da erfahren wir davon, dass sie dort den anderen Göttern dienten. Und in Ur in Chaldäa war so das Hauptzentrum, war die Metropole für den Mondgott Sin, der dort angebetet wurde. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Abraham und sein Vater, dass sie den Mondgott Sin angebetet haben. Dass sie Götzendiener waren in Ur in Chaldäa. Und wie gesagt, das war die damalige Metropole, das war der Puls der Zeit, wo sie gelebt haben. Und dann machen sie sich auf, das erfahren wir auch noch in dem Text. Und ich mache das auch immer ein bisschen gerne so, dass ich mir das bildlich vorstelle, wie waren denn die damaligen Dimensionen, dass ich das bei Google eingebe. Ur, hier unten ist im heutigen Irak. Und sie haben sich von dort aufgemacht bis nach Haran. In die heutige Türkei. Wie gesagt, die werden an den üblichen Handelsstraßen entlang gelaufen sein. Die existieren heute ja in dem Sinn nicht mehr so. Google gibt an, 1000 Kilometer knapp, 216 Stunden. Ohne WhatsApp, ohne Telefonanruf oder Videoanruf oder sonst was. Ohne Flugzeug, ohne die ganzen Mittel, die wir heute kennen. Das bedeutet, ich breche auf, ich mache mich auf den Weg. Und ich weiß nicht, wo ich lande. Ich kann nicht mal geschwind zurück, wenn ich merke, das war jetzt doch nicht mein Ding. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Es steht nicht drin, warum, aber es wird berichtet, sie haben sich aufgemacht von Ur nach Haran. Das ist die Vorgeschichte, die wir erfahren. Die Details, die wichtig sind, wie gesagt, Abraham und Sarah können keine Kinder bekommen. Sie haben ursprünglich den Göttern, den Götzen gedient. Sie kamen aus der blühenden Metropole, aus Ur in Chaldäa. Und jetzt plötzlich, wenn wir noch weiter lesen, lesen wir in Kapitel 12, 1 bis 3 folgende Verse. Es knüpft an dem, wo wir jetzt gerade aufgehört haben. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ist auch ein ganz bekannter Text. Und mir geht es oftmals so mit Texten, die ich schon oft gelesen habe, dass ich das spannend finde, dass es immer noch neue Dinge zu entdecken gibt oder dass sie auch in unterschiedliche Lebenssituationen nochmal neu reinsprechen. Und ich bin mal gespannt, vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr an diesem bekannten Text einfach auch nochmal heute Mittag etwas Neues entdeckt, gerade auch im Blick auf das Thema Vertrauen. Vertrauen wagen, weil Gott hält. Ich möchte jetzt einfach an den Versen entlang gehen und ein paar Entdeckungen sagen, die mir wichtig geworden sind. Wie gesagt, plötzlich aus dem Nichts taucht dieser Satz auf, klingt völlig unspektakulär, und der Herr sprach zu Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham. So geht es gleich weiter, ja? Aber in diesem Satz, in diesen Worten, da steckt schon ganz viel drin. Wer spricht hier eigentlich? Ich habe vorhin schon mal gesagt, das Spannende beim Vertrauen ist, wem schenke ich mein Vertrauen? Ist die Person, die was zu mir sagt, vertrauenswürdig oder nicht. Und hier spricht der Herr, wissen ja, wenn es groß gedruckt ist, dass da der Begriff Jahwe dahinter steht. Man kann es auch übersetzen, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. So stellt sich Gott vor. Der Herr, Jahwe, spricht. Und jetzt ist das Spannende, also ich bin, der ich bin. Wenn wir uns jetzt gegenseitig vorstellen können, manche kenne ich mehr, manche kenne ich weniger. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Ingrid, ich kenne dich schon lange, aber wir haben auch eine ganze Zwischenzeit, wo wir nichts voneinander wissen. Ich weiß aber, du bist Ingrid. Wenn ich aber wissen will, was da dahinter steckt, hinter Ingrid, dann muss ich dich kennenlernen. Und dann weiß ich, wer du bist. Und wenn ich wissen möchte, wer du sein wirst in Zukunft, ja, was muss ich dann machen? Genau das Gleiche, ich muss in Verbindung mit dir bleiben. Sonst weiß ich nicht, wie du dich entwickelst, wie es in deinem Leben weitergeht. Gott stellt sich so vor, ich bin, der ich bin. Und wenn ich Gott kennenlernen möchte, dann geht es darum, mit ihm in Beziehung zu leben. Zu wissen, wer er ist und wer er sein wird. So offenbart er seinen Namen. Ich bin, der ich bin. Lern mich kennen. Kurt Schneck hat es so ausgedrückt, es hat mir gefallen. Gott ist keine Idee, die man einmal verstanden haben könnte. Gott ist kein philosophischer Begriff, sondern Person, auf die ich mich einlassen muss, der ich vertrauen muss, und nur so erfahre ich ihn. Wenn ich jemanden nicht kennenlerne, menschlich ist es ganz klar, ja, dann kann ich doch gar nicht wissen, wie die Person ist. Dann habe ich vielleicht ein Bild von ihr, habe ich auch so, wenn ich die Person kennenlerne, aber ich muss mit ihr unterwegs sein, mit ihr in Beziehung sein. Und das ist das Zentrale, der Startpunkt für das Vertrauen. So hat unsere Geschichte von jedem Einzelnen hier mit Gott angefangen, dass er sich uns vorgestellt hat. Und das ist etwas ganz Persönliches. Gott spricht. Und an der Stelle fände ich das jetzt auch spannend, das geht jetzt leider auch wieder nicht, aber wenn wir uns das mal erzählen würden, wie hat denn Gott gesprochen? Es steht nur das Wort, er sprach zu Abraham. Abraham hat es kapiert, dass es keine Einbildung war. Er hat gemerkt, es gibt einen lebendigen Gott im Gegensatz zu Dämonengott Sin, der stumm gewesen ist, der nicht geredet hat. Gott ist kein toter Götze, sondern Gott ist lebendig und er spricht. Und das Spannende, das merke ich auch immer wieder, Gott spricht so, dass ich es verstehen kann. Und dass ich weiß, er spricht mich ganz persönlich an. Andere würden sagen, das hast du dir eingebildet oder keine Ahnung. Gott spricht ganz unspektakulär und ich weiß, er redet in mein Leben. Er meint mich jetzt ganz persönlich. Und da geht es nicht um jemand anderem, sondern da geht es um ihn und um mich. In Jesaja 43 wird es so ausgedrückt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und es sagt der Gott, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Dieser Gott, der uns das Leben geschenkt hat, jedem Einzelnen von uns, der spricht mit uns. Weil er uns nicht nur in die Welt gesetzt hat und gesagt, mach halt irgendwas draus, sondern er hat gesagt, nee, ich wollte, dass es dich gibt. Und ich möchte mit dir leben und deswegen rede ich mit dir. Ganz persönlich, ich spreche zu dir. Gott spricht. Kennt ihr vielleicht auch ein Bibelwort? Habt ihr schon 1000 Mal gelesen? Und plötzlich trifft es euer Herz. Und dann weiß man, Gott meint mich jetzt persönlich. Ich bin gefragt. Meine Antwort ist gefragt. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier keine Runde machen, erzähle ich einfach auch nochmal eine Begebenheit aus meinem Leben, die eigentlich auch völlig unspektakulär war. Aber wo ich das erlebt habe, Gott spricht ganz persönlich zu mir. Da war ich 18 und es war so eine Zeit, da habe ich mir einfach schwer getan. Ich hatte viele Zweifel im Blick auf Gott. Ich hatte sehr viele Fragen und ich dachte immer, so wie ich lebe, reicht es nicht für Gott. Ich habe Dinge gemacht, da wusste ich, das gefällt Gott nicht. Ich konnte die aber auch nicht lassen und ich habe immer gedacht, Gott ist nicht zufrieden mit mir. Da habe ich gedacht, ich kriege es eh nicht auf die Reihe, also brauche ich auch gar nicht mehr mit ihm reden. Und ich bin irgendwie so, ich bin schon noch in Gottesdienst gegangen und auch in Jugendkreis und so, aber es war irgendwie Funkstille zwischen Gott und mir. Und es ging mir nicht gut in dieser Zeit. Und in dieser Zeit, da war wieder die Frage, was man so an Silvester macht. Und da kam eine Einladung von hier vom Mutterhaus ins Haus zu einer Kurzbibelschule, das Winterseminar. Das gab es früher und da war ich auch schon in den Jahren davor. In dem Jahr wollte ich eigentlich nicht hingehen, weil ich gar nicht mehr viel von Gott erwartet habe. Ich habe aber keine Alternative gefunden. Und da habe ich gedacht, bevor ich an Silvester gar nichts mache, gehe ich da halt hin. Und ich war an Silvester, das war im Mutterhaus unten im Ort. Und dann saß ich einmal beim Frühstück neben einer Schwester und die hat mich gefragt, was war eigentlich dein Jahreslos letztes Jahr? Weil ich war auch letztes Jahr beim Winterseminar, da hat man ein Jahreslos gezogen und ich hatte keine Ahnung mehr, was mein Jahreslos war. Mir war das irgendwie peinlich. Ich bin in mein Zimmer gegangen und ich wusste, in der Bibel liegt irgendwo mein Jahreslos, das ich noch von letztem Jahr habe. Habe durchgeblättert und ich nehme die Karte raus, die ich da gelesen habe. Und das war aus Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Den Vers hatte ich schon oft gelesen. Und ich war da in meinem Zimmer, wie gesagt, es war total unspektakulär. Ich habe das zum ersten Mal kapiert, dass es Gott nicht darauf ankommt, dass ich irgendwie ein frommes Programm abspule, dass er mit mir zufrieden ist, sondern Gott jubelt über dir, weil er dich liebt. Weil er dich geschaffen hat, sonst würde es dich doch gar nicht geben. Und er möchte mit dir leben. Ganz unspektakulär. Gott hat geredet und das hat mein Herz getroffen. Und es hat für mich eine ganz große Veränderung gemacht, dass ich das kapiert habe. Gott möchte mich, weil er mich liebt. Und sonst aus gar keinem anderen Grund. Deswegen redet Gott mit uns. Und das macht er auch noch heute. Gott spricht. Gott ruft nicht laut in diese Welt. Gibt es hier irgendjemand, der bereit ist, von Ur in Chaldäa mit mir auf den Weg zu gehen? Sondern er spricht Abraham ganz konkret an und sagt, ich möchte diesen Weg mit dir gehen. Und mit jedem Einzelnen von uns geht er einen anderen Weg. Das wird auch im nächsten Wort deutlich. Im Deutschen können wir das nicht so gut sehen. Das steht ja einfach in der Übersetzung, geh. Im Hebräischen steht da noch eine Ergänzung, da steht Lech, Lecha, geh für dich. Das klingt ein bisschen komisch im Deutschen, deswegen ist das in meisten Übersetzungen auch nicht drin. Aber ich finde es eine ganz spannende Ergänzung. Was heißt denn das, geh für dich? Geh deinen Weg. Keiner von uns wird am Ende des Lebens gefragt, warum ein anderer einen anderen Weg gegangen ist. Ich muss nicht Rechenschaft ablegen für irgendjemand anderes, sondern am Ende geht es darum, wie habe ich mein Leben mit Gott gelebt. Geh für dich. Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg und das finde ich auch was ganz Ermutigendes und auch Entlastendes. Ich bin alleine mit meinem Leben vor Gott verantwortlich und er wird mich fragen, am Ende meines Lebens, was hast du aus deinem Leben gemacht? Wie bist du mit mir den Weg gegangen? Und nicht jemand anderes. Und das sagt er auch zu Abraham, geh du mit mir. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, auch ganz bekannt. Wenn ich mir das immer wieder neu bewusst mache, finde ich das aber krass. Geh aus deinem Land. Und nicht nur aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Das ist schon ziemlich krass, oder? Geh. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen in Kreisen darzustellen. Hier ganz außen das Land, also müssen wir uns vorstellen, aus dem Irak in ein anderes Land. Für mich ist das alles so der Nahe Osten oder ein bisschen weiter entfernt, aber für mich ist das alles mehr oder weniger eins. Alles, was einem nicht so bekannt ist, da kann man jetzt gar nicht so viele Differenzierungen machen, aber da liegen ja viele Kilometer dazwischen. Und mir geht es manchmal schon so, wenn ich das Ländle verlasse und man merkt, die Sprache ist anders, dass man sich in andere Welten begibt. Es war für Abraham eine komplett andere Welt. Geh aus deinem Land. Verlass deine Götter, bedeutet es auch. In Haran war nochmal so eine Metropole, wo der Mondgott Sin angebetet wurde. Manche sagen auch, deswegen sind sie von Ur nach Haran, weil sie da auch noch die Götter anbeten konnten. Und Gott sagt da jetzt zu Abraham, geh, lass los. Und nicht nur dein Land, sondern auch die Verwandtschaft. Und es war ja in der damaligen Zeit noch mal viel krasser, die Verbindungen und auch die Abhängigkeiten voneinander, dass man aufeinander angewiesen war. Es gab keine Sozialversicherung. Man hat sich in der Familie unterstützt, man hat sich im Alter versorgt. Gott sagt, lass deine Verwandtschaft los, geh. Und dann das Krasse noch, der engste Teil, lass das Haus deines Vaters los. Das ist nicht nur ein Seil beim Klettern loslassen und man weiß, man kommt unten an. Gott sagt, lass alles los, lass deine Sicherheiten los. Kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, folgt mir nach, und sie ließen alles stehen und liegen und sie folgten ihm nach. Wenn wir den Text, ist immer beim ersten 70er-Wochenende dran, wenn wir den in der Kleingruppe lesen, dann immer die Frage, ja, was bedeutet denn das jetzt? Warum fordert Jesus von den Jüngern auf, sie sollen ihren Fischereibetrieb liegen lassen, sie sollen ihre Familien verlassen? Ist das nicht ein bisschen zu krass? An Abraham in einen völlig luftleeren Raum zu schicken? Gott sagt, lass los. Wie gesagt, ich mag Bilder, die sprechen mich irgendwie an. Lass los, was eh keinen Bestand hat. Wir wissen das auch von anderen Personen aus der Bibel. Gott sagt nicht zu jedem, zieh aus deinem Land, aus deines Vaters Haus und aus deiner Verwandtschaft. Es ist unterschiedlich, was wir loslassen sollen. Und auch in meinem Leben, in unserem Leben, ist es unterschiedlich, was wir loslassen sollen. Aber ich merke das bei mir immer selber, dass Gott zu mir sagt, lass das los, was dir Sicherheit gibt, wo du dich an Dinge klammerst. Sind es Menschen, sind es irgendwelche Aufgaben, Dinge, von denen du Sicherheit erhoffst, von denen du erhoffst, dass sie dir Erfüllung geben, dass sie dir Glück geben, dass sie dir Heil geben, Dinge, die ich dir geben will. Lass die Dinge los, die zu wichtig in deinem Leben sind. Ich will die Nummer eins in deinem Leben sein. Das können manchmal Kleinigkeiten sein, das können manchmal so krasse Einschnitte sein wie bei Abraham. Aber Gott sagt, wenn du mir vertrauen möchtest, dann musst du loslassen. Wenn ich an was klammer, dann kann ich die Hand Gottes nicht ergreifen und kann nicht für das offen sein, was er mir geben möchte. Und das lesen wir im Vers danach. Gott wird das Land zeigen. Und Abraham soll loslassen, nicht weil Gott sagt, ich möchte den Abraham jetzt mal auf die Probe stellen und ich möchte, dass er mal ein bisschen herausgefordert wird und Abenteuer erlebt, sondern Gott sagt, lass los, damit ich dich beschenken kann, damit ich dir das geben kann, was ich für dich vorher bestimmt habe und damit ich die Nummer eins in deinem Leben sein kann. Und dann passiert was Krasses, wenn wir loslassen, dann erfahren wir Gott auf ganz neue Weise. Ich finde es spannend, dass in diesem Abschnitt 5-mal ich kommt. Es kommt gar nicht auf den Abraham drauf an. Gott sagt, lass los, aber dann wirst du erfahren, was ich alles tun werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ist wieder ganz dicht gepackt, das kann man gar nicht so schnell fassen, was da alles drinsteckt. Ich frage mich, was da im Abraham durch den Kopf ging, als er das gehört hat. Was Gott mit ihm vorhat. Du sollst ein Segen sein. Das ist auch die Verheißung, die Gott uns gibt über jedem Leben von uns. Wir sollen ein Segen sein. Als gesegnete Leben und dadurch für andere auch ein Segen sein. Gott möchte uns beschenken. Und er möchte uns was geben, was Bestand hat in Ewigkeit, was nicht nur zerrinnt, wo wir gerade bei ganz vielen Sachen merken, wie schnell die sich von heute auf morgen ändern können. Gott sagt, ich möchte dir festen Bestand geben in deinem Leben. Du darfst mir vertrauen. Ich werde es gut machen und ich werde dich sicher führen, weil ich mit meinem Namen hinter dem stehe, was ich gesagt habe. Und jetzt könnte man die ganzen Bilder vom Anfang aufgreifen. Gott sagt, ich will dich tragen, wie eine Amme ein Baby trägt, wie ein Türpfosten getragen wird. Ich will mit dir leben, ich gelobe dir Treue, du darfst, kannst dich darauf verlassen, dass ich dich nicht ins Leere laufen lasse. Lass los und vertrau mir, und ich verspreche dir, du wirst ein Segen sein. Und an der Stelle möchte ich jetzt einfach aufhören. Ich möchte nämlich die Verse, die kann man nicht so noch geschwind, was Gott alles verspricht, da steckt so viel drin, da kann man nicht so schnell drüber gehen. Wie gesagt, das kommt dann wann anders dran. Heute war mir das wichtig als Einstieg. Lass los, was dich davon abhält, dich ganz auf Gott zu verlassen. Und dann werden wir erleben, dass Gott uns trägt und dass Gott bei uns ist und uns nicht im Stich lässt. Das hat er versprochen. Und es gibt ein Lied, das ist schon ein paar Jahre alt. Und da geht es auch darum, ein Gebet, in dem es geht, Jesus ganz zu vertrauen. Und das möchte ich jetzt einfach auch als Antwort und als Gebet am Ende laufen lassen. Jetzt einfach noch ein paar Augenblicke Zeit, dass jeder still beten kann, nochmal mit Jesus reden kann und dann bete ich noch zum Abschluss laut. Herr, ich danke dir, dass wir zu dir gehören. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast, jeden Einzelnen bei seinem Namen. Danke, dass du uns das Leben geschenkt hast und danke, dass du zu jedem Einzelnen von uns Ja sagst und dass du wolltest, dass es unser Leben gibt. Und ich danke dir, dass du mit uns durchs Leben gehst. Danke, dass du für jeden Einzelnen einen ganz persönlichen Lebensweg hast, dass es für uns auch unterschiedlich aussieht, was es bedeutet und wo wir auch herausgefordert sind zu vertrauen. Danke, dass du auch das bei jedem Einzelnen siehst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns das Vertrauen stärkst, dass du uns Mut gibst und uns auch stark machst in dem, was uns herausfordert und auch in den Fragen, die wir haben, dir zu vertrauen und auch damit zu rechnen, dass du uns trägst und dass du uns nicht fallen lassen wirst. Danke, Herr, dass du treu bist. Amen. Ich habe jetzt noch eine Sache, und zwar draußen ist der Freizeitflyer für die Jugend- und Kinderfreizeiten. Der ist neu rausgekommen. Wenn Sie Kinder oder Jugendliche kennen, für die das was wäre, können Sie das gerne mitnehmen. Die liegen draußen. Und dann habe ich einfach nochmal was Persönliches, wo wir hier gerade auch sehr herausgefordert sind zu vertrauen. Manche haben das mitgekriegt, das steht ja auch im Freundesbrief, dass wir gerade stark am Überlegen sind, wie es mit dem Jugendtreffen weitergeht und auch im Blick auf die Bibelschule. Und da freuen wir uns einfach über Gebet, weil wir merken, wir brauchen da viel Weisheit, um zu wissen, was für die Zukunft dran ist und ja, welchen Weg uns Jesus da auch führen möchte. Und da sind wir einfach froh, wenn Sie da mit im Gebet an uns denken, dass wir da Klarheit kriegen, wenn wir da gerade einfach auch manche Fragezeichen haben. Und das andere ist, das liegt auch draußen, das ist einfach zur Erinnerung, die Jugendmissionskonferenz. Da war letzte Woche Vorbereitungstreffen, das ist ja eigentlich immer im Januar, am 17. Januar ist nächstes Jahr. Und die werden jetzt auch einiges umstellen und die freuen sich auch sehr über Gebet. Genau, für die Dinge, die sie geplant haben, dass auch wenn das jetzt dieses Jahr anders läuft, dass sich einfach auch viele ansprechen lassen. Und dass Jesus redet und wirkt, genau. Das ist einfach noch als persönliches Gebetsanliegen. Nächste Woche ist dann hier wieder Bibelstunde mit der Schwester Heidi. Und ich möchte gerne als Segen nochmal zum Abschluss einfach ein Segenslied vorlaufen lassen. Genau, und in dem Sinn wünsche ich jetzt einfach euch allen eine gute und eine gesegnete Woche. Auch viel Bewahrung und dann bis zum Wiedersehen. Tschüss.